Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen zur blauen Stunde hier auf dem blauen Sofa zum Thema Integration. Dieses riesige Wort haben wir einfach über die nächste Stunde gestellt. Was soll das für eine Überschrift sein, haben Sie vielleicht gedacht, kann man den Begriff vielleicht noch größer anlegen? Vielleicht gehören Sie auch zu den Leuten, die sagen, dieses ganze Integrationsthema nervt mich oder ich würde den Begriff der Integration vielleicht gar nicht verwenden. Das stimmt. Da kann man darüber streiten, das werden wir sicherlich auch auf diesem Podium tun, vielleicht nicht streiten, sondern besser diskutieren, was mit Integration eigentlich gerade gemeint ist und in welche Richtung und all die Themen, die es immer mal wieder gab. Wir haben aber 4 Bücher zusammengestellt und die Autorin und den Autor, die sich, um es anders auszudrücken, mit dem Miteinanderleben in Deutschland beschäftigt haben und die wahrscheinlich auch alle 4 ihre jeweils eigene Position zum Thema Integration mitgebracht haben. Aus manchen dieser Bücher, um die es gehen soll, spricht so ziemlich viel, erst habe ich hier geschrieben Wut, aber ich meine wahrscheinlich eher Genervtheit und manchmal auch eine Prise Verzweiflung darüber, warum Deutschland so ein kompliziertes, manchmal ein bisschen verklemmtes, oft auch ausschließendes Nicht- oder doch Einwanderungsland zu sein scheint, ob es das eigentlich wirklich ist und warum, an welchen Stellen sich Komplikationen bemerkbar machen im Miteinanderleben, das wollen wir hier besprechen auf diesem Podium in der blauen Stunde. Und zwar tun wir das mit Marvin Opong, mit Jagoda Marinic, mit Dilek Güngör und mit Ferda Ataman. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Und wir gehen natürlich auch innerhalb dieser Stunde auf die Bücher, auf die mitgebrachten Bücher ein und nicht nur auf die ganz große Debatte, aber ich nehme an, dass sich da an ganz vielen Stellen auch einiges trifft. Ferda Ataman, hört auf zu fragen, ich bin von hier, so heißt Ihr Buch, eine Streitschrift. Sie haben keine Lust mehr, ständig zu erzählen, wo Sie herkommen, um zu beweisen, wie wahnsinnig toll Sie integriert sind, um hier schon das Integrationswort gleich mal zu benutzen. Der Hashtag von hier, der trendete eine Weile auf Twitter und hat Leute dazu gebracht, Alltagssituationen zu twittern, die Sie jeweils getroffen haben, weil Ihr von hier sein von irgendwem mal wieder in Frage gestellt wurde. Sie schreiben im Buch, dass Deutschland aufhören soll, bei Deutschen nur an Deutsche ohne Migrationsmarkierung zu denken. Millionen von Menschen in Deutschland werden migrantisiert, schreiben Sie. Wie passiert das genau, diese Migrantisierung, die Sie da wahrnehmen?
Na, wir glauben ja in Deutschland immer noch, dass wir erkennen am Aussehen oder am Namen, wer deutsch ist und wer eben nicht so richtig deutsch ist, wahrscheinlich noch ausländisch oder eben deutsch mit Migrationsextra. Und da, finde ich, haben wir schon das Grundproblem. Also wir haben noch nicht so ganz, und das gilt für alle, das gilt nicht nur für die Wurzeldeutschen, das gilt auch für die mit den ausländischen Wurzeln. Wir haben, glaube ich, noch nicht so verinnerlicht, dass Deutschsein republikanisch sein kann, nämlich man ist halt deutsch, wenn man deutsch ist, und dann kann man auch Ahmed und Fatma heißen oder eben Günther und Gabi. Und es macht eigentlich erstmal keinen Unterschied. Das haben wir noch nicht so ganz verinnerlicht.
Darunter leidet auch Özlem, das ist die Protagonistin von Dilek Güngörs Buch Ich bin Özlem, ein Roman geschrieben aus der Perspektive von Özlem, die sich auch irgendwie migrantisiert fühlt, manchmal von der Gesellschaft, manchmal auch aus sich heraus natürlich, weil dieses Thema meine Familie kommt aus der Türkei in diesem Fall immer der ständige Begleiter ist. Sie verweist interessanterweise, das ist so der Gegensatz zu diesem, man wird migrantisiert auch selbst immer wieder auf ihre Herkunft, auch wenn sie gar nicht gefragt wird. Dann sagt sie, ja, ich glaube, die Formulierung ist, ich bin aus Deutschland, aber meine Eltern kommen aus der Türkei, wie so ein Reflex. Wo kommt dieser Reflex her?
Also ich glaube, Özlem ist sich am Anfang gar nicht darüber bewusst, dass sie diese Migrantisierung auch so gefressen hat. Also dass sie reflexartig, wie Sie schon sagen, immer ihre Herkunft erklärt, auch wenn das gar nicht, wenn gar niemand danach gefragt hat. Und eigentlich erst im Lauf des Romans darauf kommt, warum tue ich das eigentlich? Und wie hat das angefangen? Und als sie damit aufhören möchte, erstmal gar nicht weiß, wie sie sich beschreiben soll, weil sie sich so daran gewöhnt hat, von klein auf ihren Anfangspunkt und so die Geschichte ihrer selbst immer von der Herkunft ihrer Eltern her aufzuziehen. Und als es dann plötzlich wegfällt, denkt sie, ja, wer bin ich denn dann, wenn das keine Rolle mehr spielt?
Da werden wir auch nochmal drauf eingehen, weil das ist tatsächlich interessant, dass das passiert. Das ist nochmal nämlich die Geschichte erzählt aus der Perspektive, wo plötzlich dieser Migrationshintergrund, Vordergrund, wie auch immer, wirklich eine ganz vehemente Rolle in ihrem Leben spielt und an der Stelle nicht nur was mit dem, wie sie gesehen wird, zu tun hat, sondern auch für ihre Persönlichkeit was bedeutet. Marvin Opong, ewig anders, schwarz, deutsch, Journalist, heißt Ihr Buch, ein Zeitdokument auch Ihres Lebens. Also Sie protokollieren rassistische Übergriffe, die ihnen widerfahren sind. Sie schauen auf ihre Kindheit. Also man lernt oder erfährt viel über sie und was sie so erlebt haben. Was ist für Sie, um mal dieses Integrationswort zu nehmen, ist es eins, das Sie benutzen? Mögen Sie das Wort Integration?
Ob ich das benutze?
Ja, genau.
In Bezug auf mich nicht, weil ich glaube, ich bin ganz gut integriert.
Ja.
Dadurch, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ich denke, beim Thema Integration ist ja ein großer Begriff. Muss man auch erstmal gucken, was überhaupt wo rein integriert werden soll. Ja, ich glaube, die gemeinhin angenommenen Integrationsprobleme in unserem Land sind zum Teil, glaube ich, gar nicht so groß. Ich glaube, es gibt auch gar nicht wenig Leute, die man vielleicht in die neue multikulturelle Gesellschaft integrieren muss, Deutsche.
In Ihrem Fall, tatsächlich, wenn man Ihr Buch liest, hat man auch wirklich eher das Gefühl, also wenn man schon Integration verwendet als Begriff, dann gilt es aber nicht für Sie, sondern eher für die Leute um Sie herum. Die, weiß ich nicht, würde man dafür ein anderes Wort erfinden, nicht die integriert werden müssen, aber die einfach aufhören sollten zu fragen, die aufhören sollten, übergriffig zu sein.
Ich finde integrieren dafür schon auch ein gutes Wort. Also ich habe auch geschrieben, dass sich die Aufnahmegesellschaft integrieren muss in unser Einwanderungsland. Ich finde schon.
Ist das eine These, die Sie auch so unterstützen würden, dass quasi auf der Seite eine Art von Integration stattfinden sollte?
Ja, würde ich so unterschreiben.
Ja. Gut, okay, dann sind wir eigentlich schon fertig für heute. Ja. Es war sehr nett, dass Sie alle da waren. Ja, Gunnar Marinitsch, Ihr Buch ist ein bisschen anders gelagert als die drei, die wir schon vorgestellt haben. In Kürze, She-Rose heißt es, neue Heldin braucht das Land. Es geht eigentlich um die Frage, was in Deutschland nach der MeToo-Bewegung passiert ist. Relativ wenig. Da können wir auch in Teil noch eingehen, warum Sie eigentlich finden, dass da zu wenig passiert. Sie werfen es aber auch tatsächlich explizit Deutschland vor. Also dass Deutschland und auch der deutsche Feminismus, wenn man die große Überschrift nehmen möchte, nicht richtig reagiert, dass da keine guten Schritte passiert sind oder jedenfalls zu wenige. Sie fühlen sich auch von diesem Feminismus überhaupt nicht abgeholt, von dem deutschen Feminismus. Was ist das Problem und was ist daran deutsch?
Also ich schreibe über Sheroes, über Heldinnen und man sieht es ja hier, wir sind drei Frauen. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeitalter, dass Frauen jetzt aus meiner Sicht die Öffentlichkeit erobern. Und MeToo ist ein Instrument, um zu sagen, es ist an der Zeit, Schluss mit sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz, Schluss mit Zahlen, die belegen, dass Frauen rückständig sind und Deutschland bildet immer wieder mal das Schlusslicht dieser Zahlen. Aber mein Impetus und was auch hierher passt ist, in den USA haben wir Donald Trump, der steht nun mal für dieses weiße Amerika, für die Angst vor Vielfalt. Und in Amerika waren es jetzt Frauen, die gesagt haben, Moment mal, denen lassen wir unser Land, unser vielfältiges Amerika, unseren amerikanischen Traum nicht kaputt machen. Wir haben in Amerika Alexandria Ocasio-Cortez, also AOC. Wir haben Frauen, die jetzt queer sind, die aus unterschiedlichsten Minderheiten kommen und die gesagt haben, Moment, ich gehe ins Repräsentantenhaus, um diesem Mann zu zeigen, it's our democracy, stupid, yeah? And you're not gonna spoil this. Also wir kämpfen um dieses Amerika und ich wünsche mir das für Deutschland eben auch, dass wir viel selbstbewusster rausgehen und sagen, es ist jetzt die Stunde. MeToo in USA haben 250 Männer ihren Job verloren, weil sie Frauen an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt haben. Wir haben in Deutschland solche Zahlen nicht. Wir haben in deutschen Parlamenten rückläufige Zahlen, also immer weniger Frauen, die ins Parlament gehen. Wenig Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir haben im Kabinett keine Menschen mit Migrationsgeschichte. In der zweiten Reihe keine Menschen mit Migrationsgeschichte. Und meine These ist, hört auf, euch zu streiten, wie migratisiert wir sind, wie was, sondern fangt an, dieses Land wirklich zu gestalten. Mit aller Kraft fordert Macht ein. She-Rose ist wirklich, ich gehe, gestalte mit aller Kraft mein Land und ich sorge für die Quoten, die ich mir wünsche.
Was Sie auch betonen, dass Sie sich eine Debatte wünschen, jetzt, ich glaube, das kann man auch allgemeingültiger machen als nur für die MeToo-Geschichte, dass Sie wollen, dass es eine Debatte gibt, wo nicht die Position in diesem Fall der Frau nur darin besteht, dagegen zu sein, sondern dass es tatsächlich einen Dialog gibt, dass man nicht nur sagt, okay, ich finde, es muss so und so weitergehen und dabei lassen wir zum Beispiel alle Männer außen vor. Könnte man ja auch machen.
Feminismus ist ja eine spannende Bewegung, wenn er eine Bewegung unter Frauen bleibt. Weil es ist eine Bewegung, die betrifft die ganze Gesellschaft. Das heißt, ein wirklich erfolgreicher Feminismus braucht auch jeden Mann. Und ich saß eben mit einem Politiker auf der Bühne, der gleich gesagt hat, ich bin Feminist. Und nur in Deutschland wird man als Mann dafür angegriffen, wenn man sagt, ich bin Feminist. In anderen Ländern verstehen Politiker und Männer, dass diese Bewegung nur dann die Sache aller ist, wenn auch ein Mann sagt, ich möchte für meine Tochter, für meine Frau eine Welt, wo die Menschen gleichberechtigt zusammenleben können. Und dass Europa der Kontinent ist, der genau diese in der Demokratie verankerten Grundrechte eigentlich umzusetzen hat. Das heißt, in Skandinavien, der Erfolg der Frauenbewegung lag daran, dass Männer gesagt haben, ich bin Feminist, ich gehe in Elternzeit als Ministerpräsident, ich sorge dafür, dass Frauen in dieser Gesellschaft in allen wichtigen Bereichen vertreten sind und ihre Perspektive einbringen. Und das addiert sich ja. Also wenn ich das für Frauen mache, tue ich das für Menschen mit Migrationsgeschichte, tue ich das für alle Minderheiten, die eine Demokratie schützen sollte.
Wollen wir mal kurz hier auf... Ah, da gibt es einen ganz leichten, aber doch einen stärker werdenden Applaus. Schön. Wollen wir mal in dieser Runde gleich am Anfang das schon Angedeutete von hier mal durchspielen. Mich würde das nämlich bei Ihnen interessieren, also diese auf der Ablehnung in diesem Fall der Frage beruhende Ding, woher kommst du, will ich nicht mehr erzählen. Sind Sie sich da alle einig eigentlich, Sie vier miteinander, wie diese Frage zu verstehen ist, ob sie kontextabhängig sein kann oder ob man streitschriftartig grundsätzlich mal sagen kann, ey, frag doch nicht immer.
Wollen Sie mit der Ablehnung anfangen oder mit dem Plädoyer dafür?
Sie können gerne nochmal dafür plädieren und dann können wir gucken, ob da eine Ablehnung kommt oder wie das für die anderen Podiumsteilnehmer ist.
Okay, also mir... Jetzt heißt das Titel, der Titel meines Buches so, aber mir geht es nicht darum, dass ich diese Frage ablehne oder dass ich irgendwie sage, ihr dürft nicht mehr fragen. Es gab jetzt ganz viele Reaktionen von Sprechverboten und das sei doch irgendwie so ungemütlich. Ich finde, das sind oft hysterische Debatten auf eine Variante, wie man über diese Frage reden kann. Denn um ehrlich zu sein, es ist Teil und das... Ich glaube, seit es Kinder von Migranten gibt, so lange gibt es schon diese Debatte, dass man, wenn man hier geboren ist und hier aufgewachsen ist, es irgendwann doch befremdlich findet, wenn man mehrmals die Woche erklären soll, wo man herkommt. Und wenn man sagt, man kommt halt von hier, dass diese Antwort nicht akzeptiert wird. Also es ist gar nicht so sehr die Frage, sondern es ist das, worauf es hinaus will. Nämlich darauf, dass man ja offensichtlich nicht von hier ist, wenn man eben Pferder heißt oder aussieht, wie man aussieht. Oder eben irgendwelche Merkmale hat, die nicht typisch deutsch sein können. Mhm. Und ich finde das, darüber zu reden, dass wir so ein völkisches Wir haben, dass wir immer noch denken, am Aussehen erkennen zu können. Und das ist sozusagen, die Frage ist ja ein Symbol dafür. Das, finde ich, ist das Problem und darüber müssen wir reden. Ob am Ende man das dann trotzdem fragt und ein nettes Gespräch hat, darum geht es gar nicht so sehr. Mhm. Das ist meine Haltung.
Hey. Wie ist Ihre Haltung? Weiß ich, Marvin Le Pong zum Beispiel...
Ja, mich persönlich nervt diese Frage, die mir ständig gestellt wird, auch. Was nicht heißt, dass man das nicht fragen kann. Ja, es gibt auch einfach diese Frage aus reinem Interesse. Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ist dann auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, wie Ferda schon sagt, oft geht es nur darum, jemanden irgendwie einzustufen, sich das vermeintlich Fremde zu erklären. Und ich glaube, wir sind in einer richtig, bei der Integration erst richtig weit angekommen, wenn man eben auch anders aussehen kann und trotzdem als Deutscher durchgeht. Also ich habe zum Beispiel in Frankreich studiert im Rahmen meines Studiums und da wurde ich das nie gefragt, wo kommst du her? Ja, und das zeigt, das geht halt auch und ich finde, das sollte heutzutage keine Rolle mehr spielen, wie jemand aussieht oder wo jemand herkommt. Das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Und ja. Das wünsche ich mir.
Bitte. Kriegen alle Applaus. Das ist natürlich aber auch sehr gut.
Ob mich das stört?
Ja, genau. Also wieso Ihre Haltung ist zu dieser von hier, das ist ja nicht keine Kampagne, Debatte, Bewegung, aber zumindest ist es nochmal natürlich durch das Buch und den Hashtag von Ferda Ataman nochmal in den Raum gestellt worden, was ist wer und was ist eigentlich von hier? Und was ist mit der Frage zu tun,
die dahinter steht? Es kommt ganz drauf an, also wie ihr schon gesagt habt, ich finde, es soll jetzt nicht ein Gefühl entstehen von, man darf, dass die Leute nicht mehr wissen, wie sie fragen sollen oder welche Worte sie verwenden sollen, weil es immer wieder neues Vokabular gibt, das jetzt nicht mehr gesagt werden darf und jetzt sagt man das aber so und jetzt heißt es mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund oder Bio-Deutsch oder nicht. Also das Vokabular ändert sich in einem ziemlich rasanten Tempo, finde ich, aber das Gefühl bleibt oft gleich. Und man darf mich auch mit dem falschen Vokabular fragen, wenn die Intention stimmt. Dann sage ich auch gar nicht du, man sagt aber nicht mehr Gastarbeiter. Wenn ich merke, da ist einfach nur Neugierde da und da will jemand was wissen.
Ja, also
Ja, also ich kriege jetzt hier vielleicht den schwarzen Peter. Ich belege aber auch, dass Menschen mit Migrationsgeschichte keine homogene Demokratie abbilden. Also alle, die eingewandert sind, haben genauso ein Recht, anderer Meinung zu sein und ihre Lebenserfahrungen anders zu verarbeiten, so wie in Deutschland Menschen unterschiedliche Parteien haben, unterschiedliche, haben auch wir unterschiedliche Wege. Und ich finde die Frage von hier unglaublich wichtig. Ich habe eigentlich bemängelt, warum in Deutschland das nie eine Rolle gespielt hat. Im Gegenteil. Also ich glaube, wir sind ein Einwanderungsland. Inzwischen und zu einem Einwanderungsland gehört es, die eingewanderten Geschichten mitzuerzählen. Und wenn man in die USA guckt, in die Tradition der Einwanderung, dann war ein Minderheitenthema immer, ich will Sichtbarkeit. Ich will auch meine Geschichte in der Öffentlichkeit. Also das berühmteste Buch, das den ersten Pulitzerpreis gewonnen hat, das hieß The Invisible Man, also der unsichtbare Mann. Und es war das ganze Drama, die Gesellschaft sieht mich nicht. Und es hat eigentlich etwas zu tun, die Amerikaner nennen das Colorblind. Also wenn ich so tue, als gäbe es keine Differenzen, dann negiere ich ja auch die Vielfalt der Gesellschaft, in der wir leben. Und ich bin Schriftstellerin, ich erzähle Geschichten. Wir sind bei Sheroes, ich habe neulich die Geschichte meiner Mutter erzählt. Und das ist die Geschichte einer Frau, die eingewandert ist. Und ich möchte solche Geschichten in der Öffentlichkeit haben. Ich möchte es gerne zu Ende sehen. Ich möchte, ehrlich gesagt, ich überspitze es mal, Deutschland migrantisieren. Also ich fühle nicht mich migrantisiert oder so, sondern ich möchte klar machen, dass heute sozusagen dieses Land vielfältig ist und wir es erst dann verstehen werden, wenn es ganz normal ist, dass da keine Entweder-oder trotzdem sind, sondern die Bindestriche in unterschiedlichsten Variationen. Und wir sind nur ein ganz kleiner Bruchteil der vielen Bindestriche, die es im Moment in Deutschland gibt. Wir sind ein klein wenige Hintergründe. Es gibt noch so viele mehr. Und mich interessiert die Vielfalt in diesem Land. Und ich möchte nach ihr fragen. Und ich glaube umgekehrt, dass wir lernen müssen, trotz der Vielfalt ein einheitliches Land zu sein. Und das können wir nur lernen, wenn meine Generation selbstbewusst sagt, ich möchte auch meine Einwanderungsgeschichte als Teil der deutschen Geschichte erzählt wissen.
Ja, natürlich.
Das war nicht, wir hatten ja die Diskussion schon vorher, deswegen freue ich mich total über die Gelegenheit, dass wir jetzt darüber reden können. Für mich schließt sich das gar nicht gegenseitig aus. Also, dass ich nicht jeden Tag gefragt werden will und dann noch Nachgeburt bekommen möchte, bis ich sozusagen gedrängt werde. Manchmal möchte ich einfach sagen können, ich komme aus Nürnberg und würde mich freuen, wenn mein Gegenüber einfach sagt, ah, okay, weil ich vielleicht heute gerade mal keine Lust habe, über meine Familiengeschichte zu reden oder über Erdogan. Meistens werde ich dann auf Kopftuch, Erdogan oder was einem sonst an Klischees zur Türkei einfällt, gefragt. Also ich komme ehrlich gesagt gar nicht in diese wunderbare Gelegenheit und Verlegenheit, eine schöne Migrationsgeschichte zu erzählen, sondern ich werde da mit Stereotypen konfrontiert. Und da würde ich mir wünschen, dass das abnimmt und dass wir auch zum Beispiel, also ich habe jetzt ganz oft gehört, dass Leute gesagt haben, aber ich frage halt den Taxifahrer, weil man macht Smalltalk, es interessiert mich, ich finde das spannend und ich weiß, es ist immer nett gemacht. Also ich würde sagen, es ist zu 99,5% immer nett gemeint, aber es geht nicht in dem Fall mal nicht darum, wie es gemeint ist, sondern wie es ankommt. Also das ist zumindest meine Perspektive. Und wenn ein Taxifahrer 30 Mal am Tag gefragt wird, wo er herkommt und er ist in Berlin geboren oder in Bielefeld oder in Leipzig, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person sich hier zugehörig fühlt? Und das ist so ein bisschen mein Punkt. Dass man trotzdem über Vielfalt spricht oder seine Geschichte gerne erzählt, finde ich zum Beispiel auch. Also ich mache das auch gerne, aber ich würde gerne selber bestimmen, wann ich das mache und eben nicht in diesem Smalltalk als allererste wichtigste Information über mich das Gefühl haben, das sei so entscheidend zu hören, wo meine Vorfahren herkommen.
Also, das ist aber ein schönes Problem.
Also ich finde es halt wichtig, es wegzubringen von diesem Persönlichen. Ich will ehrlich gesagt keine Umfrage, ich will nicht 100 Fernsehsendungen, wo jemand mit dem Mikro hingeht und sagt, magst du es oder magst du es nicht, wenn ich dich frage, woher kommst du? Ich glaube, wir müssen so eine Frage auf einer politischen Ebene beantworten. Sind wir ein vielfältiges Land oder nicht? Gehen wir mit der Vielfalt so um, dass wir sagen, wir bilden Bindestrich-Identitäten und die Identitäten sind Teil des Diskurses, Teil der Öffentlichkeit. Wir müssen viel mehr lernen voneinander. Ich muss eigentlich mehr lernen über Polen, mehr lernen über die Türkei, mehr lernen über Syrien. Oder sage ich, es gibt irgendeine Homogenität und eigentlich einen Assimilationsprozess und erst dann sozusagen habe ich eine gemeinsame Gesellschaft. Es gibt jetzt ein ganz wichtiges Buch, das draußen ist, das heißt Why I Don't Talk to White People About Race. Ich glaube zu Deutsch, warum ich mit Weißen nicht überhaupt vorher spreche. Da beschreibt sie auch dieses Phänomen des linken, liberalen Rassismus, wo man sagt, ich sehe ja gar nicht, dass du anders bist. Also das Colorblindness. Aber dieses Anderssein hat soziologisch, statistisch und für mein Leben diverse Auswirkungen für eine Gesellschaft. Und ich kann eine Einwanderungsgesellschaft nicht, glaube ich, sinnvoll nach vorne bringen, wenn ich nicht anerkenne, dass wir aus der Vielfalt schöpfen müssen. Und diese Angst vor von hier, aus meiner Sicht, ist halt für mich fast, als würde ich mich selber assimilieren. Frag nicht, woher mein Name herkommt. Ich finde es voll okay zu sagen, mein Name kommt aus Kroatien. Und ich finde es völlig wichtig zu sagen, und Kroatien und diese Geschichte gehört jetzt zu Deutschland. Informier dich doch mal drüber. Und wo kann er sich informieren? Auch bei mir. Ich habe neulich einen Brief von meinem Lehrer bekommen, der schrieb, mir fiel auf, in deiner ganzen Schulzeit habe ich dich nie gefragt, nach deiner Herkunft. Ich habe nie gefragt, wie ihr mit dem Krieg umgeht. Ich komme ja aus Ex-Jugoslawien. Ich wurde nie gefragt. Das heißt, ich habe eigentlich immer darum gekämpft, dass Deutschland Einwanderung versteht als eine Vervielfältigung von Themen, eine Vervielfältigung von Kulturen und eine, ja, in dem Sinn Bereicherung. Und das jetzt zurückzufahren und zu sagen, lasst uns weniger darüber reden, macht, ist für mich politisch nicht die Lösung. Plus, dass ich mir wünsche, dass meine Generation etwas politischer denkt, als ob ich meine Geschichte erzählen will oder nicht. Wir haben im Migrationsbereich aus meiner Sicht ganz andere Probleme, jetzt ohne böse zu sein, aber wir haben andere Probleme. Und zwar zum Beispiel, wie gehen wir politisch mit den Eltern um? Hier sind Menschen, die sind alt geworden, die müssen in Krankenhäuser, die Ärzte können die Sprachen nicht, die Pfleger können die Sprachen nicht. Und ich würde mir wünschen, dass meine Generation im Sinne von Shiros Politik macht und sagt, was machen wir jetzt politisch mit den Fragestellungen, die sich für alle, die hierher gekommen sind, Flüchtlinge, erste Generation Einwanderer, unsere Kinder ergeben. Also, okay, so.
Aber das eine hängt glaub, das mit dem anderen
zwei,
zusammen.
Zwei verschiedene Fragestellungen, die wird ja ein bisschen sich bitte vermischen. Das eine ist, brauchen wir länger diese bohrenden Fragen, die eigentlich unangebracht sind? Und das andere ist, brauchen wir eine Art Kultur? Brauchen wir eine Art kulturelle Gleichmacherei und dass es jetzt Diversität nicht mehr gibt? Also nur weil es diese bohrenden Fragen nicht mehr gibt, heißt es ja nicht, dass man jetzt die Diversität der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft nicht mehr hat oder nicht mehr sehen soll oder will. Also das sind, glaube ich, nochmal zwei verschiedene Sachen.
Ja, das wollte ich auch mal kurz einfügen, weil natürlich könnte man die Frage oder den Hashtag oder die Frage, die dahinter steht, ja auch nochmal weiterstellen, nämlich nicht nur für Sie jetzt, wie Sie hier so sitzen und in Deutschland groß geworden sind, sondern auch für die neuen Deutschen oder die geflüchteten Menschen, die nach Deutschland ankommen und für die wahrscheinlich, also für die diese Frage, wo kommst du eigentlich her, noch mal eine ganz andere Bedeutung hat, möglicherweise nicht eine genervte, sondern eine, zum Glück interessiert sich überhaupt irgendjemand dafür, weil doch nicht mal klar ist, wer bleibt hier oder wer nicht und da Leute mit riesigen Geschichten, die sie selber betroffen haben, ankommen.
Aber deswegen würde ich auch, ich finde es ein bisschen infam fast unterstellen, dass wenn man das so sagt wie ich, dass man da nicht politisch denkt. Also ich finde das schon auch politisch, und zwar für mich ist das alles miteinander verbunden. Der Grund, also dass man im Moment denkt, Flüchtlinge, Migranten, Bindestrich Deutsche und so, die sind irgendwie alle eins. Deswegen werden jetzt seit 2015, seit dieser wahnsinnig intensiven Migrationsdebatte, wir alle wieder irgendwie so einen Schritt zurück. Wir sind jetzt alle wieder Ausländer, wir werden jetzt alle wieder gefragt, wo wir herkommen. Ich wurde vor 5 Jahren nicht so viel gefragt, wie ich gerade gefragt bin. Da ist was passiert in diesem Land. Und zwar in der Wahrnehmung, dass plötzlich jeder dunkelhäutige oder haarige Mensch potenziell wieder ein Flüchtling ist und ein Ausländer und ich finde, also erstens deswegen ist es wichtig,
erst recht erzählen, ganz kurz, wo er herkommt,
erst deswegen und zweitens, nicht zu sein. Wenn du sagst mit den Eltern, das ist ja genau der Grund. Man sieht uns gar nicht als Teil dieser, oder ich, also ich überspitze es, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber weil man eben viele Menschen, die schon lange hier sind, nicht als Teil dieser Gesellschaft, als Teil der deutschen Gesellschaft sieht, gibt es eben bestimmte Angebote nicht. Also Muslime sind irgendwie immer Migranten, man dachte, die gehen mal wieder weg und deswegen gibt es keine Angebote zur Pflege zum Beispiel. Muslimische Pflege ist ja sowas, was da gibt es mal so hier und mal da und vielleicht ein Angebot pro Stadt und dann können die Leute, wenn sie Glück haben, da unterkommen, die Älteren. Aber das hat man lange gar nicht mitgedacht, dass das ja auf uns zukommt, weil die Leute eben nicht von hier sind, also, oder gedacht wurden. Ich finde schon, dass das alles miteinander zu tun hat. Auch dieses, wie sehen wir das Deutschsein, nämlich als herkunftsabhängig. Das macht den Menschen im Alltag das Problem, dass sie, wenn sie anrufen, sagen, ich heiße Ahmed Hossein, dass sie dann möglicherweise gar nicht erst den Vorstellungstermin für die Wohnungsbesichtigung bekommen, ja? Weil man irgendwie davon ausgeht, oh, Probleme, Ausländer, hat überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung, ei, Kriminalität, ich habe da so, ne, so diese ganzen Klischees, die dann ablaufen.
guck mal nochmal auf die Geschichte von Özlem, um das mal ein bisschen zu konkretisieren und aus dieser Debatte kurz mal auszusteigen, weil nämlich eigentlich ist es wirklich ein bisschen so, als würde Ihr Buch nochmal veranschaulichen, was diese ganzen Identitäts- und Herkunftsfragen so bedeuten. Sie erzählen die Geschichte von Özlem, die eigentlich mitten im Leben steht. Die hat irgendwie einen Mann und Philipp, ein Mann, der Philipp heißt, hat irgendwie Kinder, hat einen netten Freundeskreis und so weiter. Aber die ist unruhig und auf der Suche und eigentlich das ganze Buch über so, als wäre sie auf der Suche nach so ihrem Platz in der Gesellschaft. Sie hat Erfahrungen als Kind in der Schule gemacht, die rassistisch übergriffig waren, die irgendwie mit der Herkunft ihrer Eltern zu tun hatten und wie sie da einsortiert wurde von anderen Schülern. Und es kommt irgendwann zu einer Situation, die ich interessant finde, weil sie mit ihren Freunden an einem Tisch sitzt, die reden über das Thema Schule und das, also als Eltern über, sollen wir die Kinder in die Brennpunktschule tun oder nicht, das sind doch so viele Türken und Araber, lieber doch nicht und so. Und Özlem handelt gar nicht anders als ihre Freunde, die in diesem Fall keinen sichtbaren Migrationshintergrund haben, aber sie fühlt sich angegriffen, obwohl man von außen denkt, da sitzen einfach Erwachsene zusammen. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben, was das eigentlich ausmacht. Sie beschreiben es im Buch irgendwann als Identitätstrauma. Özlem sagt zu sich selbst, wie kann sie irgendwann, ich habe mich gut eingerichtet in meinem Identitätstrauma, dass sie auf jeden Fall empfänglich macht für solche Situationen, in denen sie sich dann wieder anders fühlt als alle anderen, obwohl der Außenblick sagt, wieso? Ihr seid doch da alle zusammen an diesem Tisch und redet wie immer über Kinder, Schulen, Türken, Araber.
Also ich glaube, es ist unheimlich schwierig, wenn man sich von außen zu betrachten. Also dann versucht es immer so wieder so ein bisschen, als würde sie neben sich selbst stehen. Genau. Aber dieses fühlt sich ein Teil ihres Freundeskreises, lebt in Berlin-Mitte und vergisst tatsächlich manchmal auch diese Herkunftsgeschichte. Dass das, weil man lebt einfach so auch seinen Alltag. Also das ist ja nicht so, dass man sich jeden Tag irgendwie seiner Vergangenheit irgendwie vergegenwärtigt. Und ist aber dann umso mehr erschrocken, als sie plötzlich merkt in dem Gespräch, in dem Streit mit Freunden, da geht es also, welche Schule nimmt man für sein Kind, dass die anderen trotzdem mit einem fremden Blick auf sie gucken. Und sie ist sich selber aber auch nicht eins. Was würde sie denn für ihr Kind wählen? Und versteigt sich in so einer Argumentation, wo sie einerseits Dinge verteidigt, also auch die Türkei furchtbar in Schutz nimmt und in so eine Argumentation gerät, wo sie denkt, jetzt verteidige ich was ich eigentlich gar nicht verteidigen möchte. Andererseits, also die ist so ganz verwoben in ihre Gefühle, in dieses einerseits seine Herkunft in Schutz nehmen, andererseits aber das schlechte Gewissen wie, wo schicke ich denn mein Kind hin und verhalte mich tatsächlich anders und darf ich die anderen kritisieren? Also es ist unheimlich dicht und verwoben und ich versuche quasi aus dem Blick von innen so rauszugucken, aus Özlem raus, aber auch von außen auf sie drauf zu gucken. Man sieht ja auch, also das ist sehr komplex.
Ja, genau, und deswegen finde ich, ist es aber in diesem Buch kommt man, glaube ich, relativ nah dran, so wie Sie es schildern von außen, weil man genau diesen, man sieht eben die ganze Zeit diesen Widerspruch. Einerseits, wie gesagt, dieses normale Leben, die normalen Gespräche und andererseits dann doch den Unterschied und auch in der Auflösung, das können wir jetzt nicht alles verraten, aber das Buch kann man ja auch lesen, aber in der Auflösung dieser Streitsituation, die da dann da entsteht, in der sofort so ein Moment entsteht, in dem sich Özlem angegriffen fühlt, obwohl eigentlich sie keiner angegriffen hat. Die anderen fühlen sich sofort angegriffen, weil sie denken, Özlem würde ihnen unterstellen, irgendwie hier rassistisch zu sein und so. Das ist, glaube ich, leider ein typisches Moment, das passieren kann, in dem alles drin liegt. Dieses ganze, du bist doch so wie wir, also dieses Negieren von der Herkunft der Familie. Was ich vielleicht verraten kann, so richtig aufzulösen ist es nicht, ne?
Ich finde es auch total schwierig. Also manchmal werde ich gefragt, was müsste man anders machen? Ja, ja. Fällt euch vielleicht leichter zu sagen, das und das und das muss so gemacht werden, damit. Aber ich sehe jetzt gar nicht so klare, vielleicht würde mir was einfallen, wenn ich versuchen würde, so Punkte zu sammeln. Aber ich versuche einfach sehr aus dieser einzelnen Person heraus zu erzählen und es auch gar nicht auf so eine Migrationsgeschichte zu fokussieren, sondern dieses Gefühl von nicht genug sein, nicht wie die anderen sein, eine Scham hin zu denen, ich wäre gerne wie und ich bin es nicht. Und es gibt aber auch eine Scham hin bei Özlem zu denen, die man so hinter sich gelassen hat, die man quasi in seiner Karriere überholt hat. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen ganz viele Leute. Und da versuche ich Verbindung zu schaffen und ein Verständnis dafür, wie für dieses Gefühl.
Ja.
Und gar nicht so sehr auf den politischen Blick darauf.
Ja, und Sie also wie kann ich das sagen, also sie schieben auch Özlem quasi eine Art von Verantwortung zu. Das fand ich interessant, weil sie eben diesen Satz sagt, ich habe mich gut eingerichtet mit meinem Identitätstrauma. Und das ist ja schon ein relativ starker Satz, weil der bedeutet, das ist nicht nur von außen alles so zugebaut, sondern natürlich spielt es auch eine Rolle, in der man sich, auf die man sich zurückziehen kann mit seiner Identitäts- und Herkunftsgeschichte. Also das fand ich interessant nochmal zu sehen, dass es diesen Blick eben auch gibt. Das ist nicht einfach nur, guck mal, wie es alles nicht läuft in dieser Gesellschaft, sondern auch, dass dieses Trauma spielt auch eine Rolle. Also hat eine Funktion.
Ja, also welche Rolle spielen wir selber?
Ja.
Und Özlem hat sich die Welt sehr schön aufgeteilt in Deutsch und Türkisch. Also es gibt irgendwie diese beiden Gegensätze und sie begreift relativ spät in ihrem Leben, dass es eben noch vielfältiger ist und dass man es nicht so sortieren kann. Und dass sie das aber auch sehr bequem sich selbst auch zugesteht, das so zu machen, aber bei anderen kritisiert.
Ja. Marvin und Pong, mir ist gerade eine Parallele aufgefallen, also zu dem Hashtag von hier, das ist auch eine Art zu sagen, nach außen zu gehen, zu sagen, hey, könnt ihr nochmal bitte alle überlegen, was ihr uns fragt und wie wir miteinander über Herkunft sprechen wollen. Sie schildern in Ihrem Buch eben Ihre Geschichte und Sie sind total direkt, also in der Beantwortung von rassistischen Übergriffen, Sie reagieren, Sie, wenn Sie in der Bahn Dinge erlebt haben, dann zeigen Sie auch Leute an, wenden sich an, also Sie machen darauf aufmerksam, was Ihnen geschieht, bis hin dazu, dass Sie an einer Stelle berichten, dass Sie so eine Art Umfrage machen mit Leuten, um rauszufinden, wie viel Ahnung oder Nicht-Ahnung die haben. Vielleicht können Sie davon erzählen. Also Sie sind, was ich sagen will, der Tenor ist, das eine ist der Hashtag auf Twitter, das andere ist, dass Sie die ganze Zeit auch konkret rausgehen in Ihren persönlichen Geschichten, aber immer sagen so, hier guck mal, das passiert, so kannst du nicht mit mir umgehen. Zurück nochmal zu dieser Umfrage, vielleicht ist die ein ganz schöner Einstieg, um zu beschreiben, wie Sie da so vorgegangen sind, weil Sie die Leute drauf stoßen wollen, was eigentlich schief läuft.
Mhm. Ja, also als Journalist versuche ich halt die Wirklichkeit immer möglichst genau abzubilden und ich wollte halt nicht irgendwie irgendwelche theoretischen Exkurse da verfassen, sondern wirklich mal rausgehen, quasi einen Feldversuch starten und mal gucken, wie rassistisch oder nicht rassistisch sind Menschen und habe mir so eine Art Quiz überlegt. Ja, das Quiz bestand aus mehreren Fragen, das waren zum Teil Wissensfragen, wie zum Beispiel, wie heißt der Farbstoff, der für die Tönung der Haut schwarzer Menschen verantwortlich ist. Aber da waren auch so ein paar, sag mal, Fangfragen eingeflochten. Also die, sag mal, ganz klassische Vorurteile aufgegriffen. Zum Beispiel, warum können schwarze Menschen so gut singen oder warum können schwarze Menschen so gut tanzen oder sprinten? Und da sollten die Leute eben auch drauf antworten. Und dann bin ich halt, mit meiner Freundin habe ich mich in den Zug gesetzt und sind wir mal einen ganzen Nachmittag durch die Gegend gefahren und haben mit den Leuten dieses Quiz gemacht. Und das war sehr interessant, was halt rauskam. Zum Teil waren da wirklich herrschten da die plattesten rassistischen Klischees vor bei den Menschen. Zum Teil waren die Menschen aber auch sehr informiert und sehr aufgeklärt. Es war so ein Mischmasch. Also für mich selber war es auch interessant, einfach zu sehen, was dabei rauskommt. Es war auch anders, als ich erwartet hatte.
Ja, positiver, ne? Es war positiver, als
ja, genau.
Sie
genau.
erwartet haben.
Es war weniger schwarz-weiß, als ich gedacht hätte. Ich dachte so ein bisschen so aus meiner persönlichen Erfahrung, es gibt so die Leute, die irgendwie so gar nicht Bescheid wissen und die Leute, die sehr informiert sind, aber das war nicht so, die Grenzziehung war da nicht so klar möglich. Und ich muss auch sagen, auch manche Leute, die ziemlich platte rassistische Klischees im Kopf hatten, die waren auch sehr sympathisch. Also das war auch irgendwie menschlich ein komisches Erlebnis einfach.
Mhm. Ich habe schon angedeutet, dass Sie eben auch, wenn Sie Übergriffe irgendwelcher Art erleben, auch direkt darauf reagieren. Mir ist beim Lesen aufgefallen, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel in der Bahn was passiert ist mit irgendeinem Kontrolleur, dann bekamen Sie oftmals dann die Rückmeldung und immer mit diesem bekannten Satz, wie rassistische Übergriffe liegen uns, wie sagt man, stehen uns fern.
Liegt uns also fern.
Damit haben
das
wir gar nichts
uns.
Zu tun. Ja. Genau, Entschuldigung trotzdem, aber das machen wir eigentlich nicht.
Ja.
Als ich das bei Ihnen nochmal gelesen habe, dachte ich, wäre die Welt vielleicht wenigstens schon ein bisschen besser, wenn dieser Satz nicht immer wiederholt werden würde. Also wenn es möglich wäre, wenigstens zu sagen, stimmt, dass es uns passiert. Das passiert. Das ist immer noch schlimm, aber wenig. Also weil ich habe mich versucht, in Sie hineinzuversetzen und dachte, da muss man sich wahnsinnig veralbert fühlen, wenn es doch passiert ist und dann sagt eben der übliche Satz, die Haltung könnte auch sein, ja, stimmt, das passiert. Entschuldigung, wir versuchen es zu verändern oder so. Ist das so ein Gedanke, der jetzt nur mir in den Kopf gekommen ist oder würde das vielleicht auch in der ganzen Wahrnehmung des Problems etwas verändern, auch für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt Teil, muss man so sagen, dieses institutionalisierten Rassismus. Ja. Also man wird irgendwie Rassismusopfer bei, weiß nicht, einer Behörde oder einem öffentlichen Unternehmen, beschwert sich dann und dann wird das aber auch in Abrede gestellt, dass diese Rassismuserfahrung. Und da ist man im Prinzip das zweite Mal Opfer. Ja, und das ist eben auch ein Teil der ganzen Problematik. Und da muss es eben auch mehr, ich sag mal, mehr Sensibilität geben in bestimmten Stellen. Vielleicht auch Schulungen in Sachen Rassismus, sowas wird, denke ich, auch in Unternehmen und Behörden oft zu wenig gemacht. Vielleicht haben die Leute zum Teil noch nicht mal zu böse Absicht, so vielleicht erkennen sie das wirklich nicht, dass das rassistisch war, weil ihnen einfach auch das Wissen dazu fehlt. Und da muss sicherlich noch was getan werden. Mhm. Und das ist natürlich für die Betroffenen immer hart, dann quasi dann nochmal so eine Abfuhr zu bekommen. Und man muss halt auch dazu sagen, ich will da jetzt auch nicht das verallgemeinern, aber das sind dann halt, wenn ich jetzt mal dieses ein oder andere Beispiel nehme aus meinem Buch, das sind dann halt auch weiße Mitarbeiter, die da sitzen, die selber auch keine Rassismuserfahrung gemacht haben und die sollen dann beurteilen, wie das für mich als Schwarzer darüber gekommen ist. Oder ich hatte zum Beispiel eine Sache, die ich schilder in meinem Buch, da ging es um die Stadtwerke in Düsseldorf. Und die haben dann, da habe ich dann hingeschrieben und den Sachverhalt geschildert, was mir da passiert ist und habe den Begriff schwarzer Mensch benutzt. Und da bekam ich von dem Kundendialog oder wie das heißt, einen Brief zurück, die mich dann belehren wollten und mir sagen wollten, dass das Wort schwarz sei ja kein ordentlich korrekter Begriff, den soll ich doch bitte nicht verwenden. Ja, und da sieht man halt, da ist noch viel Nachholbedarf in manchen Bereichen und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben.
Genau, dadurch, dass Sie diese ganze Situation so hintereinander wegschildern, ich kenne Sie nicht, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, das ist wirklich, also Sie sind, das macht sehr viel Zeit Ihres Lebens aus und auch sehr viel Energie, die Sie reagieren auch nochmal und nochmal, also Sie wollen, dass es da ankommt. Ist das, also natürlich Ihr persönliches Interesse, aber auch so ein bisschen wie eine gewisse Form des Aktivismus oder sich einsetzen dafür, weil sie da auch, glaube ich, auf jeden Fall hartnäckig sind und das eben nicht auf sich beruhen lassen.
Ein bisschen. Also ich habe dieses Buch ja, bin da so ein bisschen in einer Sonderposition, ich habe das geschrieben als normaler schwarzer Bürger und auch als Journalist. Also bin ich so ein bisschen in einer Doppelrolle, was ich sonst nicht bin. Und bei den Sachen, die mir jetzt privat passiert sind, ganz klar, steckt auch ein bisschen Aktivismus mit dabei. Ich will einfach Leute wachrütteln und irgendwie was bewegen. Und ja, also beruflich muss ich ja sowieso immer stark nachbohren, weil ich quasi so Recherchejournalismus mache, wo ich immer nachhaken muss und weiter nachbohren muss und nachfassen muss. Und deswegen bin ich das halt auch geübt oder gewohnt. Und das habe ich dann für mein Buch eben auch gemacht, da nochmal nachzufassen bei bestimmten Stellen.
Dürfte ich natürlich unbedingt sagen? Ja. Also ich kenne Marvin Oppong schon länger und lese auch seine Texte und ich lese die gar nicht unbedingt als aktivistische Texte, weil ich finde, dass er eigentlich ziemlich klar aus der Perspektive eines Journalisten handelt und beschreibt, was passiert. Natürlich anders, wenn er betroffen ist, aber ich frage mich, ob wir zum Beispiel einen Journalisten, der mit sich selber Experimente macht und über Ernährung schreibt, den würden wir nicht fragen, ob er das als Aktivist macht. Also ich glaube, dass bei so ein bisschen ist mein Eindruck, weil ich das auch sehr oft gefragt werde und ich würde sagen, ja, ich bin auch Aktivistin, weil ich aber auch in Vereinen aktiv bin. Ich mache sozusagen auch viel, ich gehe auf Panel, ich rede sozusagen aus dieser Perspektive und ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, wenn bei Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt, erstmal vorausgesetzt wird, dass sie immer aus der Perspektive der Betroffenen sprechen. Mhm. Denn es gibt eben auch noch die Perspektive der Expertise und man ist nicht vorrangig betroffen. Also ich lese deine Texte tatsächlich eher nicht als aktivistische Texte und frag mich auch, ob du gefragt worden wärst, wenn du jetzt über Ernährung geschrieben hättest und vielleicht erstmal eine Woche lang nur Milchprodukte weggelassen hättest und dann also sozusagen ein Plädoyer geschrieben hättest für
bestimmt.
Veganes Essen oder was auch immer.
Nee, ich verstehe die Wahrnehmung total. Nach dem Lesen des Buches tat sich für mich die Frage auf, einfach weil wirklich so viel hintereinander steht und das finde ich auch gar nicht, also fände ich nicht problematisch, weil ich nämlich auch daran dachte, dass ja sie auch in ihrem Buch schreiben, die Migrantinnen und Migranten in Deutschland sind aber auch nie auf, also sind nie groß in Erscheinung getreten, ich kann den Satz jetzt nicht mehr sagen, aber sind nicht auf die Barrikaden gestiegen und haben gesagt, so hier, wir demonstrieren oder wir zeigen uns. Und ich da kurze Parallele im Kopf hatte, weil ich dachte, ja klar, irgendwer muss natürlich, also die Leute, die betroffen sind, besser wären doch die anderen alle auch, aber irgendwer muss natürlich anfangen und man kann das natürlich Aktivismus nennen und vielleicht ist das dann auch ein bisschen problematisch, aber vielleicht eben auch wirklich die Frage stellen, wer, wo, an welcher Stelle hätte vielleicht mehr passieren müssen, was Sie zumindest andeuten, auch in Ihrer Streitschrift, dass da natürlich keine großen Demonstrationen zu sehen waren oder so. Stellen Sie das einfach nur fest oder sagen Sie, da hätte auch ein bisschen mehr, bräuchte ein bisschen mehr Action, Aktivismus, wie auch immer?
Es gab vor 20 Jahren eine Gruppe, die hieß Kanak Attack. Und die haben, also ich nenne das so unsere kleine 68er-Bewegung, die aber kaum jemand mitbekommen hat, außer vielleicht denen, die eben betroffen sind in dem Fall. Und die haben damals auch schon gesagt, jetzt ist aber mal genug mit Dialog und die Migranten sollen immer beweisen, wie gut integriert sie sind. Und auch in der zweiten Generation, also auch wir sollen noch zeigen, wie gut wir Deutsch können und irgendwie so dieses Migrantentheater und Integrationstheater mitmachen. Und die haben gesagt, nee, Schluss mit der Kanakisierung und wir machen jetzt nicht mehr mit und wir sind jetzt nicht mehr die Vorzeigeausländer. Und ich finde diesen Aspekt, ehrlich gesagt, die sind dann wie die richtigen 68er, haben die den Gang durch die Institutionen gemacht und sind jetzt alle irgendwo in Jobs und haben keine Zeit mehr für Aktivismus. Aber ich würde mir schon, also spätestens seit dieser NSU-Geschichte, die ja gezeigt hat, wie krass noch, also besonders in Sicherheitsapparaten rassistische Strukturen vorherrschen. Und was, also da ging es ja wirklich um Leben und Tod. Und dann ging es darum, dass Familien schikaniert wurden, weil irgendwie klar war, solche Morde können Deutsche nicht begehen. Das können nur die Familien und Angehörige oder das Umfeld der Opfer gewesen sein. Da habe ich geschrieben, dass wir da nicht auf die Barrikaden gegangen sind. Was jetzt nicht heißt, dass ich aufrufen will zu militantem Reagieren, aber schon. Also ich finde so ein bisschen demonstrieren und ein bisschen sagen, ach, das fanden wir jetzt aber nicht so toll, das war zu wenig. Also ich glaube, der Schock war so groß und natürlich hat es auch lange gedauert, bis wir das alle verarbeitet haben, auf allen Seiten. Also ich habe das Gefühl, man will sich damit auch gar, ich kann es von mir nur sagen, ich möchte mich nicht wirklich viel damit beschäftigen, weil es, sobald man es ein bisschen macht mit diesem NSU-Komplex, ist es so gruselig, was da passiert ist und wahrscheinlich auch noch weiterhin möglich wäre an Strukturen. So, aber das hilft nicht hinweg. Ich glaube schon, dass wir so ein bisschen Cut machen müssen und sagen, also wir können jetzt eigentlich nicht immer noch so weiterreden, so die Migranten sollen sich mal ein bisschen integrieren und ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung. Und wenn die Muslime noch ein bisschen weniger ein Kopftuch tragen und ein bisschen mehr aufs Grundgesetz schwören, dann kriegen wir das schon gewuppt. So läuft es, glaube ich, nicht.
Können wir kurz die Sheroes ins Spiel bringen, wenn wir schon bei dem Aktivistenkomplex sind. Was sind eigentlich Sheroes ganz genau? Also wie sind die neuen Heldinnen? Was tun die denn, also damit sie so genannt werden können?
Also Sheroes, ich sag im Buch, sind einfach Menschen, die die Welt um sich herum verändern und gestalten möchten. Das sind einmal Alltagsheldinnen, also auch wirklich Frauen wie meine Großmutter mit zwei Kriegen im Leben und trotzdem eine Familie auf den Weg gebracht. Oder meine Eltern, die als Einwanderer kamen und dieses neue Land sich erobert haben. Sheroes hat aber für mich im Moment tatsächlich so ein Sheroes enthält Heroes, also sind Männer wie Frauen gemeint. Wir leben in einer Zeit, wo Demokratie auch in Europa gefährdet ist. Also wir haben das USA, das Land der liberalen Demokratien, hat einen autoritären Herrscher. Wir haben China, wir sind in einem Zeitalter, wo wir eigentlich jeden Menschen brauchen. Und da frage ich mich, wo sind die Frauen? Und so, gerade wurde gesagt, es gab keine 68er-Bewegung bei den Migranten. Das lag auch daran, dass sie keine Bürgerrechte hatten. Also Deutschland war ein Land, in dem die Menschen, die kamen, erstens mal nicht Bürgerinnen und Bürger waren. Und meine Generation muss das lernen. Also wir müssen Demokratie anders lernen als unsere Eltern. Und es geht mir wirklich darum, dass wir auch junge Frauen erreichen und Männer, die sagen, Demokratie betrifft uns alle. Ich gestalte mein Land. Nicht, dass die jungen Menschen bei Instagram gerade denken, $300 im Monat für Schminke ausgeben, Kim Kardashian nacheifern, das sind Sheroes. Ja? Ich möchte, dass wir Bilder entwickeln, dass Menschen Sheroes sind, die sagen, es ist mein Land, meine Welt, mein Kontinent. Ich tue was gegen die Rückkehr autoritärer Herrschaft. Ich tue was gegen Backlash. Ich nehme als Beispiel Michelle Obama, eine Frau, die sich hingestellt hat und gesagt hat, lass mal die Statistik zur Seite, enough is enough. Also warum haben jetzt Fridays for Future diesen Erfolg? Weil die Kinder nicht mit einem Paket Statistiken kommen wie die Klimaforscher, sondern die sagen, was tut ihr für uns? Also dass wir lernen, wieder in eine direktere Sprache zu finden, dass wir miteinander ein anderes Gespräch führen. Ich sage auch, es sind Männer auf dem Bild, Sheroes und Heroes. Also das Gespräch mit allen Menschen, die sich für Demokratie einsetzen. Und Integration ist ja am Ende eine Frage der Demokratie. Und da müssen wir auch über die 10 Millionen Menschen sprechen, die in Deutschland leben, ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Es sind so viele wie noch nie, die an der Demokratie nicht teilnehmen. Wie integrieren wir die eigentlich in das große demokratische Projekt, damit hier jeder Verantwortung übernimmt? Und mir geht es darum, weil die Frauen es im Moment weniger tun, also in den Parlamenten ist die Zahl der Frauen rückläufig, dass man auch Migrantinnen, die wirklich fehlen in der Politik, wir haben auch keine Frauen migrantisch in der Politik mehr in erster Reihe, dass man nach vorne geht und sagt, wir müssen diese Gesellschaft verteidigen im Moment, aber auch die Dinge, die uns wertvoll sind, schützen und schauen, dass man sie uns nicht wegnimmt und dass wir nicht alle Dinge für selbstverständlich nehmen, die wirklich mühselig erkämpft worden sind einmal.
Das haben ja so viele, wir müssen Ausrufezeichen, Sätze, die immer so, die so gut klingen und man immer trotzdem denkt, okay, ein bisschen machen wir das schon, da so jetzt gerade findet es statt. Wie geht es aber dann wirklich weiter, bevor wir aber so konkret werden, wofür dann am Ende dieser Runde gleich jeder sagen muss, was ganz konkret passieren muss? Noch mal eine Frage, die ich glaube, Aladin El-Mafalani kommt bei Ihnen vor? Oder ja, ne? Richtig, Entschuldigung, manchmal kommt man durcheinander mit den Büchern. Also diese These, fortschreitende Integration befördert den Rassismus. Wir sind also absurderweise auf einem guten Weg. Ist das eine These, die, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, die Sie auch vertreten und wo Sie sagen würden, okay, wenn man schon mal dieses Integrationswort in den Raum stellt, dann ist das alles so, wie es gerade passiert, sogar auch in Teilen positiv zu besetzen, obwohl es einem fast komisch vorkommt, das zu sagen?
Also es fällt mir wahnsinnig schwer, zurzeit das Gefühl zu haben, wir sind auf einem guten Weg, weil ich glaube, dass nicht nur ich den Eindruck habe, eben, was du ja auch beschrieben hast, da ist ein Backlash, da ist ein Rechtsruck, aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich so. Also Wissenschaftler, nicht nur Aladin El-Mafalani, sondern viele, die sich mit Rassismusforschung und mit Integrations- und Migrationsforschung beschäftigen, sagen, je weiter die neuen Deutschen ankommen und jetzt hier sitzen und im ZDF und auf Dreisat zu sehen sind und überhaupt, desto mehr fremd fühlen sich manche im eigenen Land. Und diese Art von Fremdfühlen im eigenen Land, da schwingt, sage ich jetzt einfach mal ganz verkürzt, Rassismus natürlich mit. So. Und ja, ich glaube schon, dass das so ist. Also weil wir Fortschritte gemacht haben, gibt es jetzt wieder Rückschritte, beziehungsweise werden die Stimmen lauter, die eben ein Problem damit haben, dass wir Fortschritte machen. Das ist das Gleiche beim Feminismus. Also das ist ja kein Zufall, dass die neue Rechte auch sehr stark antifeministisch und gegen Frauenfortschritt sozusagen arbeitet und eben auch gegen Minderheiten. Also Frauen sind ganz oft, finde ich, behandelt wie eine Minderheit. Die einzigen, die keine sind und trotzdem damit reingezählt werden können. Und ja, genau. Ja. Also insofern, die These ist, glaube ich, schon richtig, aber es fühlt sich leider nicht so wirklich gerade nach, hey, yay, es läuft super an, sondern eher seit, also ich kann es nicht anders sagen, seit den letzten Wahlen und seitdem Rechtspopulisten bei uns auch überall als normale, gängige Parlamentspolitiker haben, hat sich der Diskurs verändert. So.
Wie sehen Sie das, Dilek Güngör? Also diese Frage ist alles trotz allem auf einem guten Weg, weil wir diese Debatten zumindest endlich mal führen und weil man sich für dieses Buch interessieren kann und sagen kann, okay, guck mal hier, ich erzähle euch mal aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive der Protagonistin in diesem Fall, worum es hier überhaupt geht.
Also ich finde auch nicht, dass es jetzt yay, alles super ist, aber ich finde, man hört ganz viele junge Frauen, also vor allem Frauen. Und es gibt ganz viele Stimmen von, vielleicht sind wir noch zu wenige und mir geht es auch viel zu langsam. Und ich denke, jetzt sind wir Mitte 40 und unsere Eltern sind schon, es ist super schleppend und super langsam. Ich wünschte mir auch, es würde schneller gehen, aber es werden mehr. Und ich habe das Gefühl, es ist eine unglaubliche Solidarität auch da. Mhm. Und also unter Frauen spüre ich das ganz deutlich. Mhm. Männern auch.
Marvin Opong, was ich mich gefragt habe, als ich Ihr Buch zu Ende gelesen habe, wie eigentlich Ihre Bestandsaufnahme aussehen würde, auch nochmal in Bezug auf diese These, was die Geschichten, die Sie schildern von seit Sie klein sind bis jetzt, diese einzelnen institutionellen Rassismusgeschichten, stehen da ein bisschen im Widerspruch zum Ergebnis dieser kleinen Umfrage, die Sie gemacht haben, die natürlich nicht repräsentativ ist, aber wo Sie zumindest festgestellt haben, ah, okay, da gibt es mehr Wissen oder weniger Stereotype, als die, auf die Sie dachten zu treffen. Können Sie so eine Einschätzung wagen, wie es wird gerade schlimmer, es werden Dinge besser, es bezieht sich vor allem auf Institutionen oder es ist in der Gesellschaft, hat sich was verändert aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, es tut sich schon eine Menge in Deutschland gerade. Also was man ja allein schon an den Büchern sieht, die momentan auf den Markt kommen, da scheint es ja auch eine Nachfrage für sowas zu geben. Ich glaube, es gibt auch eine neue Generation von Menschen, die auch mit Menschen aufgewachsen sind, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, die vielleicht jetzt auch so ein bisschen andere Perspektive dadurch bekommen haben. Ich glaube, da tut sich schon eine Menge und ich glaube, dass das auch so voranschreiten wird, immer schneller auch. Nur ich habe manchmal den Eindruck so ein bisschen, dass es so irgendwie so zwei Lager sind, so ein bisschen. So, es gibt so irgendwie die Leute, die sich für diese Fragen interessieren, damit beschäftigen, auch was darüber wissen und so ein bisschen die, denen das vielleicht völlig egal ist. Ist mein persönlich, ganz persönlicher Eindruck. Und ich glaube, die Letzteren zu erreichen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Nicht die, die sowieso schon immer Bescheid wissen und sowieso schon da dran sind am Thema, sondern man muss irgendwie versuchen, diese beiden Lager irgendwie zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung.
Bei dem Punkt, jemanden erreichen, schildern Sie auch in dem Buch noch, finde ich ganz interessant, eine ehemalige Freundin schreibt auch für dieses Buch einen kleinen Absatz über die Zeit, in der Sie zusammen waren. Und Ihre Beobachtung fand ich ganz eindrücklich, weil Sie so klingt, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig zusammenfasse, als habe sie das ganze Thema dann auch irgendwann ein bisschen gestresst, weil sie nicht mehr wusste, wann verstehe ich den Rassismus, der ihnen widerfährt, überhaupt richtig? Was ist mit mir selber? Was kann ich sagen oder was nicht? Was muss ich eigentlich anders wahrnehmen? Was natürlich auch eine Lehrstunde dann sicherlich aus ihrer Perspektive war. Aber ich fand, es klang auch ein bisschen raus. Es ist kompliziert. Und es gibt auch eben Momente, in denen dann auf einmal, obwohl nichts böse gemeint ist, um diese blöde Formulierung mal zu verwenden, jemand, also da wirklich zwei Perspektiven total aneinander klatschen, weil sie überhaupt nicht das Gleiche sehen, aus einer gewissen Situation heraus. Wie geht man damit um? Also einfach mit der Frage irgendwie, klar, die alte Frage, war das jetzt rassistisch oder nicht? Wie sehr muss man darüber reden und das miteinander aushandeln?
Ja, diese Abschnitte, die Sie ansprechen, das ist natürlich ein Lernprozess für beide Seiten, ne? Für mich auch. Ja, wie geht man damit um? Ich würde sagen, miteinander reden ist immer die beste Lösung. Man muss irgendwie zusammenkommen. Und
aber ich finde es erstaunlich. Ja. Also wir sind ja nicht sehr schüchtern, offenbar eben sehr persönliche Fragen zu stellen, wie wo kommst du her, wo kommen deine Eltern her, wie war eure Fluchtgeschichte, ist ja eine sehr persönliche Frage. Aber bei Rassismus habe ich auch oft das Gefühl, die Leute haben Angst zu fragen. Dabei könnten sie doch genau das fragen. Also sie könnten doch genauso, Entschuldigung, ich würde gerne fragen, das und das. Ist das blöd, ist das rassistisch oder fühlt sich das irgendwie, also ne, stört dich diese Frage, schon darüber zu reden, das wäre ja gar kein Problem. So, also ich glaube, beim Thema Rassismus könnte man mehr fragen und vielleicht auch weniger Angst haben. So.
Das denke ich auch, jemand, der einen Fehler vermeiden will und einfach nachfragt, ne, dem wird man, glaube ich, daraus keinen Strick drehen. Ja. Ja. Das war ein wichtiger Punkt.
Ich habe auch den Eindruck in Deutschland, du hast es ja vorhin gesagt, es ist ein bisschen... Viele wissen gar nicht so richtig, was das ist, so Rassismus. Man denkt ja irgendwie immer noch, es hat was mit Rassenbahn zu tun und mit Nazis und ganz, ganz schlimm und Ausländer rausbrüllen. Und ich habe den Eindruck, in Deutschland wissen ganz viele nicht, was Rassismus ist, aber alle wissen, dass sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja. So. Und da müssen wir, glaube ich, einfach nochmal aufklären. Oder ist vielleicht, wie wäre es denn mal mit Rassismus als Allgemeinbildungsthema? Fände ich super.
Ich würde irgendwie einfach sagen, weil wir gleich wahrscheinlich zu Ende kommen, dass ich es auch wahnsinnig wichtig finde, was im Moment fehlt, sind die Erzählungen des Erfolges. Uns fehlen in allem Erzählungen des Erfolges. Wir haben eine Integrationsgeschichte in Deutschland, die ist in weiten Teilen eine Erfolgsgeschichte. Und wir reden gerade viel zu wenig darüber. Heute hat sich einer gemeldet und sagte, ich bin ja gegen Migration. Und wenn wir das mal durchdeklinieren, wir haben eine Migration aus Polen, wir haben eine Migration aus Südeuropa, die größte Migration ist europäisch. Und wer gegen Migration ist, der ist dagegen, dass in unseren Krankenhäusern Menschen arbeiten, die uns helfen, dass unsere Eltern gepflegt werden, dass unsere Kinder gut zur Arbeit kommen, dass der Bus fährt, dass der Bäcker Brot verkauft. Also wer gegen Migration ist, der plädiert dafür, dass die Welt, wie sie tickt und für uns funktioniert, gerade aufhört zu ticken. Und das ist die Erfolgsgeschichte der Migration. Und ich finde es ganz wichtig, wenn wir über die Probleme reden, dass wir auch nicht vergessen, dass jeder Einzelne von uns eine Erfolgsgeschichte repräsentiert und auch zeigt, Deutschland hat sich wirklich auch nach vorne bewegt. Wir haben ein viel besseres Staatsbürgerschaftsrecht. Menschen dürfen nach 8 Jahren Deutscher werden. Wir haben uns vom Blutrecht verabschiedet. Ich glaube, wenn wir nicht anfangen, auch in der Integration von dem deutschen Traum zu erzählen oder von dem, was gelingen kann, wird es schwierig, uns mitzunehmen oder diese Gesellschaft mitzunehmen. Und in diesen großen Erfolgsgeschichten werden wir auch mehr Platz haben, Aufklärung zu betreiben. Was ist Rassismus? Wann fühle ich mich diskriminiert? Wann bin ich diskriminiert? Aber dass es uns allen auch ein gemeinsamer Erfolg ist für das, was gut gelungen ist im Integrationsbereich.
Ja, das passt ein bisschen zu dem, Ihrer Bestandsaufnahme. Diese Integrationsdebatte in Deutschland ist so ein bisschen wischiwaschi, glaube ich, haben Sie geschrieben, und ganz viel gefühlt. Also gefühlter Zustand gerade, dann wird wieder was weggefühlt, was eigentlich positiv war. Wie kann man das konkretisieren? Sie sagen am Ende Ihres Buches mit, jetzt habe ich den Satz, ich hatte den Satz, der ist so schön, mit guter Laune. Und also jedenfalls, Sie enden total so, als würden Sie so seufzen und sagen, ey, hier steht jetzt hier alles. Vielleicht kann man da auch mal noch was anderes dazu bringen als noch mehr Diskussion, noch mehr Argumente. Nämlich tatsächlich, war die Formulierung gute Laune? Oder,
mehr gute Laune, das wäre schön. So, ja. So hört das Buch auf.
Also gute Laune ist schon mal gut, finde ich auch. Wie kriegt man das Wischiwaschi aus der Debatte raus?
Na tatsächlich, also bin ich da ganz bei Jagoda Marinic, dass wir interessieren uns eigentlich nur für gescheiterte Integration und wir führen eigentlich überhaupt keine Integrationsdebatten, sondern nur Desintegrationsdebatten. Mhm. Und davon mal wegzukommen und vielleicht eben genau das, also zu sagen, was gut läuft und wo es besser laufen kann und was man eben tun muss, damit es besser läuft, das wäre schön. Mhm. Und ich wollte, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich wollte...
Also wenige Minuten, zwei Minuten.
Okay. Also ich meine, Teil unserer Integrationsdebatte ist genau das, dass irgendjemand von uns gesagt hat, hier sitzen gut integrierte Leute. Das stimmt, aber das schließt sie eigentlich mit ein. Mhm. Also dass wir endlich aufhören, Integration so zu verstehen, dass es nach Herkunft sortierte Integrationsangebote braucht. Und alle, also sozusagen hier alle Migranten und deren Nachkommen und Nachnachkommen, die müssen alle integriert werden. Und dann gibt es die Deutschen und die sind automatisch alle super integriert. So funktioniert das eigentlich nicht, sondern Integration heißt, wir haben die, also aus meiner Sicht, wir haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ist prima, die finden wir wahrscheinlich hier hoffentlich alle gut. Und wer da nicht mitkommt und mitgeht, die sollte man reinholen, unabhängig davon, wo sie herkommen. Und dann würde, glaube ich, eine Integrationsdebatte auch mal funktionieren. Mhm. Und nicht so, wie sie jetzt läuft, so würde ich sagen, es ist eine gescheiterte Integrationsdebatte, weil wir eben nur über Desintegration reden wollen, überwiegend.
Ja, es geht um Zusammenhalt. Ja.
Und Sie sind auch ganz toll integriert, wollte ich sagen.
Ich bin auch ganz gut integriert.
Ganz super. Ja,
sehr, sehr gut, vielen Dank. diese gute Laune-Sache, wenn ich die vielleicht nochmal an die Legünger weiterreichen, die braucht man ja vielleicht auch, um auch den Teil, den Sie angesprochen haben, das eigene Identitätstrauma zu verlassen. Oder da zumindest mit guter Laune drauf zu gucken und zu sagen, auch das ist ein Bestandteil dessen, was hier gerade passiert.
Also was Jörg da eben auch gesagt hat, als mir das zum ersten Mal jemand sagte, das ist auch eine Erfolgsgeschichte und wie friedlich das in Deutschland auch ist und wie erfolgreich. Und da wurde mir das zum ersten Mal klar, als mir das musste mir erst jemand sagen. Also ich glaube auch dieses, also einer hat selber auch rauskommen aus diesem... Aus diesem negativen Blick vielleicht oder aus diesem Blick auf das Defizit immer, weil das wird immer so betont, was nicht läuft. Und dann sind wir hier so die drei, die es irgendwie ganz toll gemacht haben. Und es ist aber auch ein ekelhaftes Gefühl, dieses hervorgehoben werden, aber ihr seid besonders. Mhm. Und wirklich der Zusammenhalt, finde ich auch.
Letztes Wort hat Marvin Opong. Ich weiß gar nicht mehr, die gute Laune nach dem Buch, das Sie geschrieben haben, wie die gute Laune da reinzubringen, am Ende ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber was?
Schwierig, ja. Wobei der Humor nicht sterben darf. Aber Zusammenhalt finde ich ganz, ganz wichtigen Punkt. Habe ich auch noch vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Also weil wir haben ja gerade jetzt in Deutschland, glaube ich, einen Punkt, wo wahrscheinlich der Zusammenhalt der gesellschaftliche auf ziemlich ein Tiefpunkt ist. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung für Integration, dass Zusammenhalt besteht.
Okay. Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Und mehr kann man natürlich noch in diesen Büchern lesen. Marvin Opong, Jagoda Marinic, Dilip Güngör und Ferda Attermann. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Sie können gleich noch eine weitere blaue Stunde hier erleben auf dem blauen Sofa bei Deutschlandfunk Kultur im Internet unter dasblauesofa.zdf.de und dreisat.de/Buchmesse geht es gleich weiter mit der blauen Stunde, eben mit Krimi, dem Krimi-Speed-Dating, präsentiert von meinem Kollegen Michael Saar und natürlich seinen Gästen. Das gleich hier auf dem blauen Sofa. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.